Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime-Geplänkel. Hallo Uschi.
Hallo Nikolas. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Wie geht es dir?
Ja, gut. Danke. Und selber?
Mir geht es auch gut.
Ja, finde ich schön, dass wir heute noch zusammengefunden haben.
Ja, eigentlich wollte ich die heutige Folge canceln, weil ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Aber Uschi hat, wie auch immer, aus ihrem kleinen Zauberhut noch eine Folge zusammengebastelt.
Hex, Hex.
Ich habe jetzt beschlossen, dass Uschi das immer macht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie hat tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit einen Fall zusammengestellt, der auch sehr spannend klingt. Und ja, bevor wir loslegen, eine Inhaltswarnung. Wir werden heute in der Folge die Themen Folter an Frauen, Vergewaltigung an Frauen und Misshandlungen und Mord an Frauen behandeln. Wer ja nicht so gut mit diesen Themen umgehen kann, sollte die Folge vielleicht nicht alleine hören oder sogar überspringen. Uschi, worum geht's heute?
Heute geht es um den Säurefassenmörder aus Hamburg. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal darüber gehört. Ich vorher noch nicht.
Ich auch nicht.
Das Ganze passierte so in den 80er Jahren. Und zwar geht es hier um den Lutz Rheinstrom. Das war eigentlich ein gut bürgerlicher, gut angesehener Mann, der halt aus reiner Habgier, Narzissmus, was auch immer, Frauen aus seinem Bekanntenumkreis, also aus seinem Bekanntenkreis, entführt, gefoltert, ermordet hat und dann praktisch ihre Konten leergeräumt hat, um einmal das kurz zu fassen.
Lutz Rheinstrom wurde 1948 auf der Insel Rügen geboren. Er hatte eine sehr strenge Mutter, also seine Kindheit war geprägt von klaren, fast schon militärische Strukturen. Also seine Mutter hat quasi schon Befehle ausgesprochen ihrem Kind gegenüber.
Sie war sehr dominant.
Sehr dominant, die er zu befolgen hatte. Und sie war auch diejenige, die ihn quasi in den Beruf des Küchnermeister gezwungen hat. Also die Mutter selber hatte ein Pelzgeschäft und hat von ihrem Sohn quasi verlangt, dass er in dieselbe Richtung tätig wird.
Genau, da hat er seit 1973, musste er dann da auch arbeiten. Und er musste auch jeden Tag nach Feierabend zu ihr rüber in ihrer Wohnung. Und alles, was in dem Laden passiert ist, musste er halt jeden Tag Bericht erstatten. Also sie war schon sehr, nicht nur dominant, also sie hat ja schon wirklich, mir fehlen gerade die Worte, also ihn sehr vereinnahmt, ne?
Ja. Also so wie sich das für mich so darstellt, wir hatten ja schon Täter, die ihre Mutter selber auf ein Podest gestellt haben und in den Mittelpunkt ihres eigenen Lebens gestellt haben. Hier scheint es mir aber so, dass er, dass die Mutter das aber aus eigener Initiative, also sie hat sich selber in sein Leben infiltriert, hat ihn im Erwachsenenalter immer noch gesagt, wo es lang geht, wie sie sich das gerne vorstellt. Und es ist nicht ganz klar, ob er darunter gelitten hat oder ob das normal für ihn war. Vielleicht kommen wir da noch im Laufe der Folge dazu, wie er das gesehen hat. Ja, er lernte halt den Beruf des Küchnermeisters, also ich tue ein bisschen schwer mit dem Wort, und hatte selber ein eigenes Pelzgeschäft. Er war verheiratet und hatte auch einen Sohn und lebte aufgrund seines Berufes aber dennoch sehr gutbürgerlich. Also er war sehr wohlhabend, lebte noch in einem großen, schicken Haus mit seiner Frau oder mit seiner Familie. Und aber hinter dieser Fassade, ja, verbarg sich dann aber ein grausamer Serienmörder, wie wir gleich noch erläutern werden, von dem seine Familie aber auch jahrelang gar nichts wusste. Also ich stelle mir das immer sehr schwierig und sehr anstrengend vor, das vor meiner, die ja sehr nahe ist. Also er
Ja.
lebt ja mit der Familie im selben Haus,
Dass da niemand was mitbekommt,
dass
ne?
niemand das mitbekommen
Vor
hat.
allen Dingen, wenn man ja also zurückblickt, also all unsere Täter kamen ja meistens immer aus schlechten Umfelden. Es war Gewalt zu Hause, es war ja in ärmlichen Verhältnissen. Er selber, seine Mutter hatte ja schon diesen Pelzladen, also das ist ja von zu Hause schon sehr wohlhabend. Er
Genau.
selber führt ein wohlhabendes Leben, dass so jemand dann auch noch mal zum Mörder wird oder zum Serienmörder. Das haben wir
Ist ein
eigentlich auch
bisschen
selten, ne?
untypisch
Ja.
für das, was wir bisher sonst hatten. Das ist richtig. Ja, wie passt das zusammen? Rheinstrom selber war narzisstisch und extrem schlau und auch eiskalt. Und ich glaube, das ist auch, das sind ja keine guten Attribute, aber Attribute, die es ihm, glaube ich, leichter gemacht haben, so zu handeln. Also wenn ich empathisch bin, wenn ich sehr emotional bin, bin ich, glaube ich, auch erstmal nicht in der Lage, solche Verbrechen zu begehen.
Ich glaube, da
Und
bist du überhaupt nicht in so einer Lage.
nein, und das spiegelt ja wieder die Erziehung, die er
Ja.
genossen hat. Also seine Mutter war ja nicht anders.
Nee, nee.
Ne? Also er hat das quasi weitergelebt, was seine Mutter ihm jahrelang eingebläut hat. Und in den Jahren des Kalten Krieges hat er unter seiner Garagenanlage einen schallisolierten Tiefbunker gebaut. Den Bunker hat er auch mit Fördermitteln gebaut, die es damals gegeben hat. Damit, ich bin nicht in der Materie drin, ich weiß nicht, warum es da überhaupt Fördermittel für gab. Aber er hat halt aufgrund der immer noch drohenden oder ja, realen Bedrohungen des Kalten Kriegs angefangen, diesen Bunker zu bauen. Am Anfang wahrscheinlich auch erstmal, um seine Familie zu schützen, für
Also
den Fall der Fälle.
gehe ich ja mal von aus, weil der Kalte Krieg war ja schon sehr dominant. Ich bin in der Zeit halt groß geworden und ich weiß, dass früher halt, dass immer egal wo wir waren, es war immer Thema Krieg und ich hatte als Kind schon immer Angst gehabt, wenn ein Flugzeug über uns herflog oder so, dass ich mich dann irgendwie Ohren zugehalten habe, irgendwie versteckt habe, weil ich dachte, jetzt kommen Bomben runter, weil man das von den Erwachsenen so gehört hat. Und in Amerika war das ja gang und gäbe mit diesen
Genau,
Bunkerbauen, ne? Ich wusste jetzt nicht, dass es das hier in Deutschland auch gibt, aber ja,
naja, doch
anscheinend.
tatsächlich, also aufgrund meines anderen Hobbys, wenn man dann in so einem, also wir hatten mal einen Besuch in einem Bunker und der Besitzer hat auch uns erzählt, dass viele Deutsche ihre eigenen Keller quasi umgerüstet haben. Also die haben jetzt keine expliziten Luftschutzbunker gebaut. Das wäre auch zu aufwendig gewesen und gab ja auch kein Geld.
Ja.
Aber die Häuser, die Keller hatten oder unterkellert waren, wurden umfunktioniert, weil du in so einem Kellerraum immer noch am sichersten bist als in deinem Haus, wenn ein Bombenangriff kommt.
Da fällt mir auch gerade ein, ich bin ja auf einem kleinen Dorf groß geworden und da war ein Bauer, da sind wir immer hin, haben Kartoffelschalen und so hingebracht, dann gab es ein paar Möhrchen für uns und die hatten so einen kleinen Hügel, also von oben sah es einfach aus wie Gras, wie so ein Grashügel, aber darunter hatten die auch wie so einen kleinen, also da waren Räumlichkeiten drunter. Als Kind hat man sich nichts gedacht, aber es wird auch so ein kleiner Bunker gewesen sein.
Also es gab es nicht selten tatsächlich, das kann ich so bestätigen. Ja, aber dass dieser Bunker später eine andere Funktion bekommen wird, dass, also der ist nicht dafür gebaut worden, für das er hinterher genutzt worden ist, das wollte ich damit nur sagen, aber er war da und fand dann ganz schnell eine andere Verwendung.
Genau.
Der erste dokumentierte Fall ist aus dem Jahr 1986. Das ist das Opfer, also war die 61-jährige Hildegard K. Und sie war die Ehefrau von Rheinstroms früheren Lehrmeister, also bei dem er damals die Ausbildung zu seinem Beruf gemacht hat. Und er lockte sie unter einem Vorwand in sein Haus und überwältigte sie und verschleppte sie in seinen Bunker. Und damit kommen wir halt jetzt zu dem, dass er halt ja eine andere Verwendung für seinen Bunker gefunden hat, weil der Bunker schallisoliert war, also man hat von außen nichts gesehen und nichts gehört.
Könnte mir auch vorstellen, dass er den schon in der Zeit schon umgebaut hat als Folterkammer. Also er wird ja das schon geplant haben mit
Mit
der.
Sicherheit, auf jeden Fall, ja. Ja, und somit beginnt die Mordserie mit dem ersten Opfer.
Ja, die Frau ist weg, 61 Jahre, Frau von seinem früheren Lehrmeister, Arbeitgeber, Chef. Das muss doch irgendwie aufgefallen sein, dass die nicht mehr da ist. Also da muss doch irgendwie jemand nachgesucht haben, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber genau das war seine Strategie. Also er zwang Hildegard K. Abschiedsbriefe und gefälschte Postkarten zu verfassen. Und ich weiß, dass er, oder wir wissen, dass er die durch, ja, quasi Mittelsmänner, also durch Dritte aus dem Ausland hat nach Deutschland schicken lassen, an die Angehörigen und gaukelte so den Familien halt vor, dass sie einfach halt außer Landes ist.
Ja, ich glaube.
Mit der Begründung, dass die Hildegard K. halt ihren Ehemann verlassen hat und ja.
Ich meine, das ist ja auch immer einfach dann für die Polizei, ne, dann zu sagen, ja, die ist abgehauen. Und es ist ja heutzutage teilweise auch noch so, dass wenn jemand verschwindet und du wirklich weißt, der müsste eigentlich, der ist zuverlässig, der kommt immer und macht und tut, und du zur Polizei gehst, sagen die auch erst, ja, nee, erst mal 24 Stunden. Beim
Richtig.
Erwachsenen ist es vielleicht sogar noch ein bisschen
Ja.
länger. Und dann werden ja auch immer, gab es Ehestreit, gab es
Richtig.
dies. Na, ist er abgehauen?
Ist ein guter, eine gute Begründung für jemanden, dass jemand vermeintlich verschwindet. Ja, sie ist halt laut der Briefe und Postkarten halt ins Ausland, weil sie dort einen Liebhaber kennengelernt hat. Und ja, die Polizei tat das dann tatsächlich als freiwilliges Verschwinden ab. Und dann war das auch so, also damals hatte man ja auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich orte ein Handy oder
Da gab es ja auch, glaube ich, noch gar keine in der
natürlich
Zeit.
nicht, das gab es ja denn. Ne? Also sie hatten ja nur erstmal die Fakten auf dem Tisch. So, da ist eine Postkarte oder ein Brief, da steht drinne
Das passt ja dann, ne?
und
Dann
es
hat sie
passt
dieses
zusammen.
Konto noch leergeräumt. Ja, sie
Richtig.
braucht halt das Geld für einen Neuanfang.
Richtig.
Aber nichtsdestotrotz, ich meine, auf eine Art, man kann nicht bei jedem denken, jeder, der vermisst angezeigt wird, kann man ja nicht gleich eine Suchaktion starten
Nein,
oder
natürlich
irgendwas.
nicht.
Aber
Es ist
ich
ja
glaube,
eine erwachsene Frau,
genau.
die ja selbstbestimmt wegfahren
Ja.
kann. Also ich glaube, da stellt keiner erstmal
Ja.
Fragen.
Für die Angehörigen natürlich stelle ich mir das schwer vor.
Ja.
Also, wenn man weiß, da war nichts, da ist kein Streit, nichts gewesen oder so.
Ja, zudem kassierte er natürlich auch das Geld. Also er zwang seine Opfer,
Ja, die konnten leer zurück.
Blankoschecks, also
Ja.
die Kontodaten preiszugeben, beziehungsweise Blankoschecks vorzuformulieren und Überweisungsträger auszufüllen. Und die hat er alle eingelöst, aber offiziell hat der Kontoinhaber, also das Opfer selber, das Konto leergeräumt und dann fragt da auch keiner. Es passt ja
Ja.
alles in diese Geschichte gut zusammen.
Ich glaube, früher gab es auch noch keine Überwachungskameras an den
Nein,
Sparkassen oder
natürlich
Banken
nicht.
oder wie auch
Nein,
immer. Das ist
natürlich
ja
nicht.
erst jetzt heute so.
Richtig. Nachdem er die Opfer ja ausgenommen hat, kann man es ja nicht anders sagen, musste er sich die Leichen ja dann auch irgendwie entledigen. Und hier kommen wir zu dem makaberen Teil des Ganzen. Er zerstückelte den Leichnam und füllte sie oder in diese blauen Kunststofffässer. Ich glaube, die
Ja,
kennt jeder. Die gab es damals ja auch schon. Die haben oben halt so einen Verschlussring gehabt oder so einen Klemmring gehabt. In die hat er dann die zerstückelte Leiche gegeben und übergoss sie mit hochkonzentrierter Salzsäure und vergrub das Fass im Garten seines Wohngrundstücks. Und ja, hatte somit sich der Leiche erstmal entledigt.
also anschließend hatte man ja auch Zeugen befragt, die das sogar auch beobachtet haben, dass er da solche Tonnen und sowas vergräbt, und die haben sich nichts dabei gedacht. Der eine hat gedacht, naja, für einen Komposthaufen buddelt er aber ganz schön tief. Mhm. Und der andere hat gedacht, das hat vielleicht irgendwas mit seinem Bunker zu tun. Mhm. Will er jetzt einen neuen bauen? Also das ist, ja, denkst du auch als Nachbar gar nicht Nein, darüber natürlich nach. Nicht. Also wenn meine Nachbarn hier buddeln, schaue ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen genauer hin.
Ja. Das zweite, oder bei dem zweiten Opfer schlug er 1988 zu. Diesmal traf es Annegret B., eine 31-jährige Bekannte aus seinem Schwimmverein. Das Muster war das gleiche. Er entführte sie in den Bunker und quälte sie über Tage hinweg und ja, zwang sie, genau wie bei dem ersten Opfer, dazu, das Geld und das Vermögen preiszugeben in Form von vorausgefüllten Überweisungsträgern. Damals gab es, glaube ich, weiß ich gar nicht, gab es die Chipkarten damals schon? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube, in der Zeit gab es das noch nicht.
Und Blankochecks und ja, wie das halt vorher so war. Und nachdem er auch sie quasi dann halt ausgenommen hat, zerstückelte er sie auch, also den Leichnam. Er tötete sie, zerstückelte den Leichnam und verpackte die Leiche in einem Fass und löste sie auch mit der Säure auf.
Ja, also er hat die Frauen ja auch teilweise auch vergewaltigt, so viel ich weiß. Mhm. Dann hat er sie auch kopfüber aufgehangen, wie so zum Mästen bei Schweinen. Mhm. Also es muss, und hat sie tagelang auch ja, gefoltert, misshandelt. Das muss schon richtig, eigentlich auch eine Qual gewesen, also klar ist es eine Qual, aber das muss so richtig psychisch auch gewesen sein. Und ja, anscheinend fühlte er sich völlig unantastbar. Ich glaube, er hat so beim zweiten Opfer, denke ich mal, so richtige Machtfantasien auch gehabt.
Ich glaube, also dadurch, dass er ja immer nach Schema F gearbeitet, das war ja immer dasselbe, kommt auch, glaube ich, ganz schnell so eine Art Routine
ja
zustande und du weißt, was als nächstes kommt. Und ja, es muss für die Frauen unvorstellbar gewesen sein. Wir hatten das ähnlich wie bei den beiden vom Horrorhaus von Höxter, mhm, was die Frauen dort erleiden mussten. Das war ja schon unbegreiflich. Und er konnte ja da unten, ich sag's jetzt mal salopp, mit den Frauen machen, was er wollte. Es hat keiner gesehen, es hat keiner was gehört.
Ja.
Sonst wäre er wahrscheinlich auch schon viel früher aufgeflogen.
Und das Schlimme ist ja eigentlich auch, die Frauen kannten ihn ja wahrscheinlich ja, auch als netten Mann. Ne? Guck mal hier, das eine war von seinem Chef früheren, ja, das hier war eine Bekannte aus dem Schwimmkurs. Ja. Wahrscheinlich hat er gar keine Schwierigkeiten gehabt, die irgendwie zu entführen.
Also das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zwischen völlig Fremden
ja
und Menschen, mit denen ich, die ich in meinem Umfeld habe. Mir geht es nicht in den Kopf rein. Nee. Also ich
und vor allem, du rechnest ja auch gar nicht damit. Vielleicht hat er sie eingeladen zum, ich fantasiere jetzt nur mal so, zum Kaffee oder was. Du gehst ja dann automatisch mit und bist ja dann auch erstmal überrumpelt, wenn der dann auf einmal zuschlägt, dich irgendwie zu Boden bringt. Ja. Du bist ja wie in so eine Schockstarre, weil du das von diesem Menschen gar nicht gedacht hättest.
Aber diese tagelange Qual wird mit Sicherheit aber zu seinem perfiden Plan gehören, denn du machst dann ja die Menschen oder die Frauen irgendwann mürbe. Mhm. Das heißt, die haben gar keine andere Wahl, als irgendwas zu unterschreiben. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass es aufhört.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt angekündigt hat, so, wenn du das jetzt unterschrieben hast, bringe ich dich um. Das bezweifle ich. Sondern der wird sie mit dieser Methode einfach erstmal gefügig gemacht haben, damit sie irgendwas unterschreiben, in der Hoffnung, vielleicht heil aus der Sache rauszukommen.
Die Angehörigen haben ja auch berichtet, dass in den Postkarten selber auch Rechtschreibfehler drin waren. Mhm. Also das kannten sie von ihren Frauen ja gar nicht. Ja. Aber ja, die Polizei hat da auch nicht irgendwie drauf reagiert. Also er ist, ich denke mal, dadurch, dass er so leicht mit allem durchgekommen ist, war er so richtig, ja, wie so ein Herkules. Er meinte wahrscheinlich, er wäre unantastbar.
Ja. Er scheint sich sehr sicher zu fühlen in dem, was er macht. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Aber 1991 passiert ihm ein entscheidender Fehler. Er entführt Christa S., es ist eine neue Lebensgefährtin seines ehemaligen Chefes. Wir erinnern uns.
Die erste hat er ja auch schon.
Ist ja offiziell abgehauen und er hat eine neue Frau kennengelernt. Und Auch sie entführte er und hielt sie tagelang in seinem Bunker gefangen und verlangte 300.000 D-Mark Lösegeld. Doch seine Ehefrau, also seine eigene Frau, drohte damit, unverhofft früh aus dem Urlaub zurückzukehren. In seiner Panik, weil seine Frau drohte, nach Hause zu kommen, musste er das Ganze ja beenden. Und er sagte dem Opfer Christa S., er würde sie freilassen, aber wenn sie jetzt zur Polizei gehen würde und irgendwie reden würde, hat er ihr angedroht, sie und die Familie zu töten. Weiß ich nicht, war das schlau?
Nee. Ja, wir hatten ja gerade schon, dass er sich ja irgendwie so, es ging ja alles bisher glatt. Ich glaube, er war einfach nur in so einer Zwangslage drin, wenn er sie hätte jetzt ermordet, seine Frau kam nach Hause, wie hätte er sie entsorgen sollen? Ja, wahrscheinlich hat er die anderen Frauen auch immer irgendwie umgebracht, wenn gerade niemand im Haus war, weil er hatte ja auch ein Kind. Irgendwie hätte ja auch einer was mitkriegen müssen. Und ich glaube, das war einfach unbedacht aus Panik heraus und ja, in der Hoffnung. Oder wahrscheinlich ist er, also er wird ja auch ein Narzisst gewesen sein, er wird davon überzeugt gewesen sein, er hat diese Frau so unter Druck gesetzt, dass sie gar nicht zur Polizei geht. Das, denke ich, wird da wirklich, da wird davon ausgegangen sein.
Vielleicht hat er sich auch sicher gefühlt und er war der Meinung, na, ich habe jetzt genug Angst eingeflößt, weil klar, wenn es jetzt um meine Familie geht, dann würde ich vielleicht auch erstmal überlegen, was ist mir lieber. Mhm. Ne? Also dann, glaube ich, schützt man tatsächlich erstmal seine Familie. Aber wir werden schauen, wie es weitergeht.
Also er wird sie wahrscheinlich auch schon gefoltert haben und alles. Sie wird ja nicht gerade frisch da gewesen sein. Ja. Er wird sie schon ein paar Tage bearbeitet haben. Dass er sich deswegen dann auch so sicher war.
Aber Christa S. hat sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen und ist zur Polizei gegangen. Und jetzt nimmt der ganze Fall eine unglaubliche Wendung. Die männlichen Ermittler bei der Polizei stuften die ganze Sache zunächst nur als Vermögensdelikt ein, beziehungsweise als erpresserischen Menschenraub, Entschuldigung. Und das Unfassbare ist, dass Rheinstrom zwar festgenommen wurde, 1992, aber nur zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Aber keiner hat irgendwie die Morde oder die vermissten Frauen, also irgendwann kommt das ja auch ans Tage, also die Frauen galten ja immer noch als vermisst, hat aber keiner in Verbindung damit gebracht, auch die Staatsanwaltschaft nicht. Und ja, er hat 3 Jahre Haft für Raub bekommen.
Also für mich ist das unvorstellbar, weil sie ist ja da gefangen worden, also sie wurde da ja gefangen gehalten und die Polizei muss ja auch im Haus gewesen sein, die müssen ja auch den Tatort untersucht haben und alles und sehen, dass da ein Bunker ist und die erste Frau von seinem Chef war ja schon verschwunden, dass sie nicht eins und eins zusammengerechnet haben.
Ja, man muss dazu sagen, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, wie weit, also wenn wir heute von Forensik sprechen, die haben ja so viele Möglichkeiten, Spuren zu sichern und Spuren zu analysieren. Kleinste Blutmengen reichen ja schon aus, um ein Opfer zu identifizieren bzw. ein Täterprofil zu erstellen. Ich weiß nicht, wie weit man Anfang der 90er Jahre schon war mit den ganzen DNA. Und
ich glaube, DNA gab es da schon.
Ja, das
und auch Blutspuren, man kann doch, es gab früher schon diese, die haben ja irgendwie so ein komisches Spray, was sie drauf sprühen und man sieht ja selbst wenn das weggewischt wurde, dass da Blut war.
Ja.
Aber es hätte vielleicht, ja gut, aber manchmal denkt man sich vielleicht auch, ach ja komm,
aber
es ist einfacher.
Ja, aber vielleicht geht man auch erstmal davon aus, na es ist ja trotzdem ein gut bürgerlicher Mann nach außen hin, der mit Sicherheit auch einen gewissen Namen durch sein Geschäft in dem Ort hat wo, oder in der Stadt, wo er war und dass man erstmal davon ausgeht, naja, Schlimmeres wird nicht passiert sein, als dass er da jetzt einfach die Frau erpresst hat und sie beraubt hat.
Also wenn der Rheinstrom wahrscheinlich nicht aus so gutem Hause oder kein angesehener Mensch gewesen wäre, ich glaube, dann hätte man wahrscheinlich eher drauf geguckt.
Genauer hingeguckt.
Ja, genau. Und so hat man gedacht, ja komm, wer weiß, was mit ihm los war, hat hier ein gutes Haus, hat ein tolles Anwesen, vielleicht braucht er einfach Geld, hat deswegen die Frau entführt. Aber nichtsdestotrotz, man sollte genauer hinschauen. Und das Traurige ist ja, es ist ja heute teilweise auch noch so. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder sind die, ich will auch dem armen Polizisten nichts unterstellen, sind die heute genauer? Ja, ich weiß nicht. Bei manchen Sachen, wo ich auch denke, man könnte da auch anders vorgehen, aber gut.
Naja, die Kollegen der Mordkommission, also es ging ja dann schon in die Richtung Mordkommission, hielten das aber generell für erledigt. Also man hat jetzt kein Hinweis oder wie soll man sagen, es wurde nicht weiter verfolgt, sondern es wurde, nachdem er verurteilt wurde, war das für sie erledigt. Aber eine Beamtin, und wir müssen dazu sagen, dass sie zu der damaligen Zeit eine der wenigen Frauen waren, die ja generell bei der Polizei gearbeitet haben, aber auch in der Mordkommission. Also da, das war nicht gang und gäbe, dass da Frauen tätig waren. Die ließ nicht locker. Und zwar handelt es sich um Marianne Azeroth-Freier, die, ja, wie schon gesagt, eine der ersten Frauen in der Mordkommission war. Und sie hörte Christa S. genau zu und verglich die Aussagen oder den ganzen Fall mit den ganzen anderen Vorkommnissen vorher.
Da sind wir auch wieder wie bei unserer letzten Folge. Also, ne, Frauen, ich muss das jetzt einfach mal dazwischen zwitschen hier. Ne, Frauen wurde früher schon nicht geglaubt, von wegen, ne, was hast du angehabt oder bist ja selber schuld. Und ja, auch, dass Frauen in vermeintlichen Männerdomänen arbeiten, das war ja auch ganz, also wie du gerade schon sagtest, das war ja ganz selten. Das ist Gott sei Dank heute anders. Und wahrscheinlich war das halt früher auch so, ne? Das war ja halt nur eine Frau, die da, ja.
Obwohl das heutzutage immer noch nicht komplett gleichgestellt
Nein,
ist.
Nein, also es ist immer noch nicht.
Es gibt noch ganz viele, gerade in höheren Positionen, wo Frauen immer noch die Unterzahl spielen und oder die berühmte Frauenquote einfach nicht eingehalten wird.
Ja, das ist so. Und es ändert sich ja Gott sei Dank langsam zwar, aber stetig. Aber zu dieser Zeit, 80er, Anfang der 90er, war das ja nochmal ganz extrem auch. Von daher, ja, ist es eigentlich gut, dass es eine Beamtin halt in der Mordkommission gab, die dann halt anders gedacht hat als die Männer.
Und genau diese Kommissarin, also sie hat, weil sie natürlich auch von ihren männlichen Kollegen nicht wirklich ernst genommen worden ist, hat sie auf eigene Faust recherchiert und ist dem Ganzen nachgegangen. Also sie hat das zum größten Teil in ihrer Privatzeit gemacht, stieß sie auf sehr entscheidende Parallelen zwischen den vermissten Fällen, in dem Falle Hildegard K. und Annegret B., und trotz der großen Skepsis in der Dienststelle erwirkte sie Durchsuchungsbeschlüsse für das Grundstück von Lutz Rheinstrom und ging dem Ganzen weiter nach.
Ja, da kann man wieder auch sagen, also ne, Frauen, also sie hat ja dann praktisch auf ihr Bauchgefühl gehört und ist dann den Ganzen nachgegangen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Mann und Frau. Männer sind da ein bisschen rationaler und Frauen hören auf ihre Gefühle. Die Männer haben die wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, warum Männer da anders denken. Die sind halt irgendwie rationaler und Frauen, ja, gut, dass sie auf ihr Bauchgefühl gehört hat und dem Ganzen nachgegangen ist. Jetzt bin ich gespannt, was weiter passiert.
Im Dezember 1992 rückt das LKA mit schwerem Gerät auf dem Grundstück an und ja, sie fing an, im Garten zu graben und stießen unter dicken Betonplatten auf die Fässer, zwei Stück waren es ja, die er dort vergraben hat. Und ja, darin haben sie dann die Überreste und Knochenteile der Opfer gefunden und Rheinstrom war enttarnt.
Ja. Ja, so wie ich das rausgefunden hatte, haben die wirklich die Opfer, also es war ja kaum noch was übrig, aber anhand der Zähne oder Zahnstücke, die halt noch übrig waren, daran konnten sie die Gott sei Dank identifizieren.
Da kann man mal sehen, wie robust Zähne eigentlich sind. Ja. Also selbst in einem Feuer, also wenn du verbrennst oder in einem Krematorium, also selbst da bleiben ja Zähne meistens noch übrig und halt natürlich auch die großen Knochen, aber Zähne sind schon sehr, sehr robust, das stimmt. Ja, und da Rheinström ja dann noch in Haft saß, er hatte ja, wie wir uns erinnern, 3 Jahre Haft bekommen aufgrund des Raubes, startete der Prozess im Oberlandesgericht Hamburg und endete 1996 mit einem Eklat an dem Höchstmaß unseres Rechtsstaats. Er wurde wegen zweifachen Mordes, erpresserischen Menschenraubs und schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die anschließende Sicherungsverwahrung an. Das heißt, das hatten wir ja schon in anderen Fällen, dass, also lebenslänglich heißt bei uns in Deutschland, ich glaube, immer noch 15 Jahre.
Ja, aber mit anschließender Sicherheitsverwahrung, ne? Und er hat ja noch besondere Schwere der Schuld dazu
Genau.
bekommen.
Also er kommt, also er kam definitiv nie wieder
Nee.
in Freiheit, denn das schließt die Sicherungsverwahrung aus. Und ich glaube, du hast vorhin in unserem Vorgespräch erwähnt, dass das für die damalige Zeit ein sehr hohes Strafmaß
Genau,
war.
das gab es vorher noch nicht, also so wie ich das recherchiert hatte. Und was noch ganz interessant ist, es wird angenommen, dass er noch viel weitere Opfer hat, mehrere weitere Opfer, weil in seinem Bekanntenkreis noch einige Frauen mehr verschwunden sind.
Okay.
Aber leider kann man das mit ihm nicht in Zusammenhang bringen,
Ah, okay.
bisher zumindest.
Wenn ihr das Ganze nochmal in Bild und Ton haben wollt, es gibt auf Amazon Prime, das ist keine Schleichwerbung, die Serie Gefesselt heißt es, glaube ich.
Ja, genau.
Dort könnt ihr euch das ist eine sechsteilige Miniserie, sehr sehenswert. Und anhand unserer Recherche haben sie sich auch gut an die Realität
Ja, und es soll
gehalten.
auch nichts für Schwache. Also ich selber habe es nicht gesehen. Ich habe das jetzt nur bei der Recherche rausbekommen, dass
Es ist
da,
heißer Scheiß, also es ist
ja,
nichts.
also es muss wohl sehr an die Nerven gehen
Genau.
und man sieht dann halt auch genau wie er seine Opfer umbringt, was wir jetzt nicht so ausgesprochen haben. Und ja, soll wohl nichts für schwache Nerven sein.
Aber das könnt ihr euch dann ja nochmal ergänzend zur heutigen Folge angucken. Und ja, wir sind am Ende der heutigen Folge.
Ja.
Und wie immer möchte ich, dass wir mit guten Gedanken aus der heutigen Folge rausgehen. Uschi, du hast noch Ferien.
Ja, ich habe jetzt meine erste Woche Ferien, ist noch nicht ganz rum. Ich bin sehr kreativ und ja, ich habe mir viel vorgenommen für die Ferien. Wohnzimmer noch streichen, Küche streichen, bisschen umräumen, mal gucken, wie weit ich komme.
Mein Urlaub endet morgen schon wieder, dann heißt es für mich wieder ab auf die Arbeit.
Ran an die Buletten.
Waren ja auch nur 2 Wochen, aber mal gucken, was so passiert ist in der
Ach,
Zeit.
2 Wochen. Ich dachte, du hättest nur eine
Endlich
Woche Urlaub
14
gehabt.
Tage
Schön.
habe ich mal durchgesetzt.
Ja, richtig.
Musste auch mal sein. Ja, in dem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, habt eine schöne Zeit.
Genießt
Bis,
das warme Wetter.
genau, bis zum nächsten Mal. Uschi und Nikolas sind raus. Tschüss.
Ciao.
Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen.